In welchem Sinn ist der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung in einem zweiten Teil mit Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ja, die Ebenbildlichkeit des Menschen, der Mensch, der, wie es die Bibel sagt, nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Das war Thema eines Vortrages von Domherr Christoph Cassetti aus Chur im vergangenen Jahr, im Jahr 2014. Bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Und da hat Domherr Christoph Cassetti dargelegt, wie wesentlich, wie zentral, wie aktuell und wie pastoral dieses Thema ist. Das ist keineswegs eine theologische Gedankenspielerei, sondern es betrifft unsere Lebenswirklichkeit in einem fundamentalen Sinn. Und deswegen hat Domherr Christoph Cassetti auch dieses Thema, der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Der Mensch ist das Ebenbild, das Abbild Gottes, praktisch erläutert. Am Beispiel der Familie. Davon haben wir schon in einem ersten Teil gehört. Heute also, der Mensch ist das Abbild Gottes. Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz fragt, weiß er es noch?
Man spricht von verschiedenen Familienformen, die alle gleichwertig seien. Die sogenannte traditionelle Familie mit Vater und Mutter und Kindern dürfe nicht die maßgebende sein. Die Ursachen dieser fundamentalen Krise der Familie sind vielfältig und komplex. Die großen Ideologien des letzten und vorletzten Jahrhunderts wollten die Familie zerstören, um leichter den neuen, an die totalitären Systeme angepassten Menschen zu schaffen. Der entwurzelte Mensch ist manipulierbar. Die religiöse Bindung des Menschen ist vermittelt durch die familiäre Bindung. Erhellend ist eine erschütternde Aussage von Karl Marx in seinen Thesen über Feuerbach. Karl Marx sagt, Feuerbach geht aus von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdoppelung der Welt in eine religiöse und eine weltliche Welt. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Aber, dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und dem sich selbst widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst muss also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Also, nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Also Karl Marx sagt ausdrücklich, die Familie muss theoretisch und praktisch vernichtet werden. Die Vernichtung der Familie war und ist das Ziel des Marxismus. Dieses sein Programm ist gesellschaftlich und kulturell auch heute noch sehr wirksam. Ein schrankenloser Individualismus ist per se familienfeindlich. Er neigt in der Folge dazu, in jeder Notlage den Staat um Hilfe anzugehen. Eine falsch verstandene Emanzipation der Frau sucht in Angleichung an den Mann eher die berufliche Karriere als die Mutterschaft. Werden Kinder zu früh von ihren Müttern getrennt, führt das zu vielfältigen seelischen Verletzungen. In zwei Weltkriegen sind unzählige Väter umgekommen und dann in der Erziehung der Kinder ausgefallen. Die Überlebenden waren in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts so sehr mit dem materiellen Wiederaufbau beschäftigt, dass die seelische Entfaltung der Kinder zu kurz kam. Seelische Vernachlässigung wurde häufig durch materielle Verwöhnung kompensiert. Die Folge ist bei immer mehr Menschen ein wenig entfaltetes Urvertrauen, ein sehr labiles Selbstwertgefühl. Darunter leidet vor allem auch die Bindungsfähigkeit der Menschen. Die Folge davon ist, dass die Zahl der Eheschließungen abnimmt, auch der Prozentsatz der außerehelichen Geburten hat zugenommen. Entbehrungen in der Kindheit können zu gesteigerten Ansprüchen im Erwachsenenalter führen. Wenn mein Ehepartner meine großen und vielfältigen Ansprüche nicht erfüllt, muss ich nach einem anderen Ausschau halten. Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt der Krise der Familie, die zunehmende Scheidungsrate. In städtischen Milieus wird bald jede zweite Ehe geschieden. Man betrachtet die Ehe nicht mehr als den Bund fürs Leben, sondern stellt sich auf mehrere Lebensabschnittspartner ein. Ein Ehepartner, der die emotionalen Bedürfnisse nicht mehr stillt, wird ausgetauscht, denn er steht der Selbstverwirklichung im Weg. Die Leidtragenden sind die Scheidungskinder, von denen es inzwischen in Europa Millionen gibt. Früher hatten die Eltern mehrere Kinder, heute haben die Kinder mehrere Eltern. Scheidungskinder tun sich in der Regel schwerer im Leben als Kinder aus intakten Familien. Ehepartner, deren Eltern schon sich haben scheiden lassen, werden in einer Ehekrise schneller an Scheidung denken. So pflanzen sich gestörtes Vertrauen und Bindungsängste von Generation zu Generation fort. Mit dem medizinischen Fortschritt ist die Kindersterblichkeit stark gesunken und so die Bevölkerung rascher gewachsen. Aus dieser Wahrnehmung entstand die Angst vor einem unkontrollierten Wachstum der Bevölkerung. Familienplanung wurde zur manchmal notvollen Frage. Die falsche Theorie von Malthus, wonach die Bevölkerung rascher wachse als die Produktion von Nahrungsmitteln, löste das Schreckgespenst der Bevölkerungsexplosion aus. Man glaubte in den reichen Ländern, der Wohlstand sei nur zu wahren, wenn die Geburten vor allem in den armen Ländern drastisch und mit allen Mitteln reduziert würden. Das ist übrigens auch eines der Motive für die Propagierung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Aus der Angst um die Bevölkerungsexplosion ist in vielen reichen Ländern eine Bevölkerungsimplosion geworden. Die Geburtenrate ist weiter gesunken, so dass die Generationen nicht mehr ersetzt werden. Wir sind sterbende Völker geworden. Es ist weniger die Überalterung das Problem als die Unterjüngung, um eine Wortbildung von Professor Tönz zu verwenden. Die kinderreichen Familien sind eine Minderheit geworden und haben keine politische Lobby. Der weltanschauliche Hedonismus und der allgemein praktizierte Konsumismus ließ eine lebensfeindliche Spaßgesellschaft entstehen, nach dem Motto von Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode, beziehungsweise nach dem Wort der Bibel, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. In einem solchen Umfeld sind Kinder nur im Wege. Die hormonelle Antikonzeption erleichterte die Abkoppelung der Sexualität von der Weitergabe des Lebens. Wo die Verhütung versagt, ist in einer Gesellschaft, welche die Machbarkeit vergötzt, der Schritt zur Abtreibung klein. So sterben in unserer Zivilisation des Todes Millionen von Kindern noch vor ihrer Geburt. Fassen wir diesen Punkt zusammen. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen zeigt sich in besonderer Weise in der Ehe von Mann und Frau und in der Familie. Sie sind berufen, Orte zu sein, wo die Liebe Gottes zu den Menschen erfahrbar wird. Die Krise der Familie verdunkelt die Gottebenbildlichkeit. Bei den menschlichen Gründen dafür, dass der Mensch seine Gottebenbildlichkeit nicht mehr weiß, ging ich von einem Zitat von Papst Benedikt aus. Bei der Frage nach den geistigen Gründen kann ich auf eine Aussage von Papst Franziskus verweisen. Dieser sagte zu Weihbischof Andreas Laun, die Gender-Ideologie ist dämonisch. Andreas Laun kommentiert in seinem Klartext, übertrieben? Nein. Der Machbarkeitswahn, von dem Papst Benedikt spricht, hat somit eine diabolische Wurzel. Das zu erkennen ist wichtig. Wir sind geneigt, den Menschen allein in der Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen zu sehen. Aber es gibt noch einen dritten Mitspieler im großen Welttheater, den Widersacher, den Fürsten dieser Welt. Obwohl er in der Gestalt der Schlange schon am Anfang der Bibel nach der Erschaffung von Mann und Frau als Gottes Bild und Gleichnis in Erscheinung tritt, wird er kaum beachtet. Er sät Misstrauen zwischen Gott und den Menschen und täuscht die ersten Menschen mit der Lüge, sie könnten aus eigener Kraft Gott ähnlich werden. Durch den Sündenfall wird die ursprüngliche Harmonie zwischen Gott und Mensch und unter den Menschen empfindlich gestört. Auch das Licht der Vernunft ist dadurch getrübt. Deswegen brauchen wir das Licht der Offenbarung, um die Wirklichkeit besser zu verstehen. Liebe Freunde, Abschied vom Teufel, so hieß ein Buch des Alttestamentlers Herbert Haag, das zur Zeit meines Theologiestudiums, also vor etwa 45 Jahren, erschienen ist. Der damalige Professor Josef Ratzinger zeigte in einem Artikel auf, dass Haag seinen Abschied vom Teufel weder von der Bibel noch von der Lehre der Kirche her begründen konnte, sondern allein im Namen der zeitgenössischen Weltanschauung. Denn es ist unbestritten, dass Jesus und die Apostel von der Existenz dämonischer Mächte überzeugt waren. Es scheint mir in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig, dass das Ringen mit der Macht der Dämonen zum eigentlich religiösen Weg Jesu selbst gehört. Die Bibel weiß von seinen Versuchungen. Sie geht so weit zu sagen, Jesus sei dazu in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, überträgt er auch seinen Jüngern. Der geistliche Kampf gegen die versklavenden Mächte, der Exorzismus über eine von Dämonen geblendete Welt gehört unabtrennbar zum geistlichen Weg Jesu und zur Mitte seiner Sendung wie derjenigen seiner Jünger. Die Aussagen über den Teufel sind auch in den Glauben aufgenommen worden. Denn zum Zentrum des Glaubens gehört sicher die Taufe. Nun aber gehören seit jeher der Exorzismus und die Absage an den Satan zum Kerngeschehen der Taufe. Ja, die Absage an den Satan bildet zusammen mit der Zusage an Jesus Christus die unerlässliche Eingangstür ins Sakrament. Man würde die Taufe und damit den christlichen Lebensvollzug ändern, wenn man die Realität des Teufels streichen wollte. Im Übrigen müsste man hier bei der Frage nach der Kirche die Erfahrung der Heiligen, aber auch der Exorzisten aller Jahrhunderte dazunehmen. Diese Erfahrung entspricht der Erfahrung Jesu. Je stärker das Heilige sichtbar und mächtig wird, desto weniger kann sich der Teufel verbergen. Schließlich muss die letzte Frage gestellt werden: Wie verhalten sich Glaube und wissenschaftliche Erkenntnis zueinander? Denn mit dem Weltbild will man ja den Teufel verabschieden. Der Glaube kann gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis nicht widersprechen. Dass die Vorstellung des Teufels dem Durchschnittsgeschmack entgegensteht, ist klar. Aber weshalb sollte eigentlich diese Vorstellung mit unserem Weltbild nicht mehr vereinbar sein? Machen wir nicht gerade in unserer Zeit immer wieder die Erfahrung, dass es eine über- und außermenschliche Bosheit gibt. Es gibt böse Taten und Zustände, welche sozusagen die menschliche Kragenweite sprengen. Papst Johannes Paul II. Fragte einen Prälaten: Haben Sie den Teufel schon gesehen? Nein, antwortete dieser. Der Papst sagte darauf: Ich auch nicht, aber ich spüre ihn jeden Tag. Nur am Rande sei vermerkt, dass ein einfacher Bauer das Buch von Herbert Haag so kommentiert hat: Herbert Haag hat Abschied genommen vom Teufel, aber der Teufel hat nicht Abschied genommen von Herbert Haag. Als Priester im Befreiungsdienst weiß ich sehr gut, dass wir gegen geistige Mächte zu kämpfen haben, die uns Angst machen wollen, welche die Liebe hassen und die Menschen in die Verzweiflung stürzen wollen. Vor allem aber wollen diese Mächte, dass wir Gott vergessen, uns gegen ihn auflehnen, leben, als ob es ihn nicht gäbe. Papst Franziskus sagte in der Predigt in St. Martha am 11. April 2014, wir alle sind versucht. Der Teufel wolle nicht unsere Heiligkeit, er wolle nicht, dass wir Jesus folgen. Jemand könne vielleicht einwenden: Aber, heiliger Vater, wie antiquiert Sie sind, vom Teufel zu sprechen, im 21. Jahrhundert. Aber seht, den Teufel gibt es, den Teufel gibt es, auch im 21. Jahrhundert. Und wir dürfen nicht gutgläubig sein. Wir müssen vom Evangelium lernen, wie man gegen ihn kämpft. Das ist Papst Franziskus. Die normale Weise, wie der Böse uns bekämpft, sind die alltäglichen Versuchungen zur Sünde. Die Begegnung mit stark bedrängten und besessenen Menschen kann uns helfen, wirklich mit seiner Existenz zu rechnen und uns vorzusehen. Es könnte sein, dass Gott dem Bösen erlaubt, sich in bedrängten und besessenen Menschen auch auf übernatürliche Weise zu manifestieren, weil viele Theologen und Seelsorger seine Existenz leugnen.
Der Mensch, das Abbild Gottes, das ist heute Thema in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Und wir hören in einem zweiten Teil Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz.
Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Der Mensch ist gefährdet. Was rettet ihn? Antwort: die Bekehrung, die Heilung und die Befreiung. Von Jesus werden vor allem drei Tätigkeiten berichtet. Er hat das Reich Gottes verkündet, verbunden mit dem Ruf zur Umkehr. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er hat Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Es ist einmal die Bekehrung, die den Menschen rettet. Aber bekehren kann der Mensch sich nur wirklich, wenn ihm die Botschaft vom Reich Gottes unverkürzt verkündet wird. Es ist die Botschaft, dass Gott uns aus Liebe erschaffen und zur Liebe berufen hat. Er liebt uns bis zum Tod seines Sohnes am Kreuz. Wir sind Gottes Ebenbild, weil wir ihn erkennen, lieben und anbeten können. Indem wir uns auf ihn hin überschreiten, kann unser Leben gelingen und können wir selig werden. Wenn diese frohe Botschaft nicht verkündet wird, dann wird der Mensch sagen, wie es schon beim Propheten Maleachi heißt: Was ihr über mich sagt, ist kühn, spricht der Herr. Doch ihr fragt, was sagen wir denn über dich? Ihr sagt, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnungen achten und vor dem Herrn der Heere in Trauergewändern umhergehen? Es ist so dann die Heilung, die den Menschen rettet. Es gibt so viele verletzte Menschen, gerade wegen der Krise, in welcher die Familie ist. Wir brauchen eine therapeutische Seelsorge. Wir brauchen eine heilende Seelsorge. Auch in der Begleitung von getrennten, geschiedenen und zu viel wieder verheirateten Gläubigen. Es geht hier um viel mehr als um die Frage der Zulassung zu den Sakramenten. Es ist drittens die Befreiung vom Bösen, die den Menschen rettet. Es gibt schon manche Priester und Laien, die im Befreiungsdienst stehen und vom Bösen bedrängten Menschen helfen. Die Kirche kennt dieses Instrument der Seelsorge seit ihren Anfängen, auch wenn es in verschiedenen Zeiten unterschiedlich häufig angewendet worden ist. Es sollte in jeder Diözese ein Team geben, in dem Priester, Ärzte und Laien sich ergänzen in der Hilfe für bedrängte Menschen, die meist unsäglich leiden. Von den drei Tätigkeiten Jesu, bekehren, heilen, befreien, lassen sich für uns alle drei wichtige Gebetsanliegen ableiten. Wir dürfen und sollen beten um die Bekehrung von uns und anderen Menschen. Wir Menschen geben immer wieder unserem Egoismus nach. Wir denken mehr an uns als an Gott und unsere Mitmenschen. Wir müssen Zeit unseres Lebens immer wieder umkehren. Dazu gehört auch, dass wir diejenigen um Vergebung bitten, die wir verletzt haben, und dass wir denjenigen verzeihen, die uns verletzt haben. Das alles können wir nicht aus eigener Kraft. Wir bedürfen dazu der Hilfe Gottes. Darum beten wir um Bekehrung. Wo Menschen miteinander leben, kommt es immer wieder zu gegenseitigen Verletzungen, sehr oft auch unabsichtlich. Seelische Wunden können zu leiblichen Krankheiten führen. Wir Menschen sind seit dem Anfang unseres Lebens auf vielfache Weise verwundet. Deshalb bedürfen wir alle der Heilung, nicht nur von allen möglichen Krankheiten, sondern auch von unseren seelischen Verletzungen. So sollen und dürfen wir beten um die Heilung von uns und unseren Mitmenschen. Wir glauben, dass Gott die sichtbare und die unsichtbare Welt erschaffen hat. Zur unsichtbaren Welt gehören die gefallenen Engel, die uns von Gott und der Liebe wegbringen und ins Unheil stürzen möchten. Auch wenn Jesus den Teufel am Kreuz besiegt hat, führt dieser immer noch Rückzugsgefechte. Er will uns zur Sünde verführen und kann auch auf mancherlei Weise unsere Freiheit zum Guten behindern. Deshalb dürfen und sollen wir für uns und unsere Mitmenschen beten um die Befreiung vom Bösen. Übrigens helfen uns in diesen drei wichtigen Gebetsanliegen die drei großen Erzengel. Gabriel, der Engel der Verkündigung, kann uns beistehen in unserem Gebet um Bekehrung. Raphael, der die blinden Augen des Tobit geheilt hat, kann uns unterstützen im Gebet um Heilung. Und Michael, der große Kämpfer gegen den Satan, kann uns helfen in unserem Gebet um Befreiung. Ihr heiligen Erzengel, bittet für uns. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Der Mensch ist das Abbild Gottes. Thema heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. In einem zweiten Teil hörten wir Ausführungen von Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Von dieser Sendung, von diesem Vortrag gibt es wie immer CD und Podcast. Schauen Sie auf horeb.org. Danke fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.